Ostschweizer Frauen und ihre Geschichte im Mittelpunkt. Neue Ideen, neue Vorstellungen und neue Vorbilder für Generationen. Das ist «Bertha und Gamma», der Podcast von «Helvetia spricht». Mein Name ist Sabrina Lehmann. Schön, bist du dabei. Das ist die Folge 1 von «Bertha und Gamma». Herzlich willkommen hier live oder wo auch immer du den Podcast hörst. Ich darf meinen ersten Gast heute begrüßen. Das ist Dokumentarfilmerin Evelyn Falk. Seit Jahren im Geschäft, sage ich jetzt mal, national bekannt worden, unter anderem mit dem letzten Film, das ist «Die evangelikale Welt der Lederachs, Züchtigung im Namen Gottes». Ja, da reden wir, glaube ich, noch drüber. Guten Abend, Evelyn.
Guten Abend. Danke für die Einladung.
Sehr gern. Jetzt dürft ihr im Fall auch klatschen. Man darf ja hören, dass wir Publikum da haben. Genau. Im Film, ich glaube, wir fangen gerade mit dem Film an, oder? Das ist so der Aufhänger vielleicht auch, dass man dich national kennt. Nein, nicht, dass du da bist.
Gut.
Im Film geht es um Missbrauch, Gewalt, Diskriminierung an der Privatschule Dominus Servite in Kaltbrunn, Kanton St. Gallen. Du hast dort den Film gemacht über den Chocolatier und über das Umfeld und die Familie vom Chocolatier Jürgen Lederach und hat riesige Wellen geworfen. Hast du mit dem gerechnet?
Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, wenn ich da von Anfang an gewusst hätte, dass der Film so Wellen werfen wird, ich weiß nicht, ob man gemacht hätte, ehrlich gesagt. Obwohl, als ich angefangen habe mit der Recherche, hat man mich gewarnt vor dem Film. Also ich habe an einen Sektenexperten angerufen, REL Info heissen die. Das ist so eine Fachstelle, wo man als Journalistin kontaktieren kann. Und habe so eine Einschätzung gebeten, was finden sie von dieser Schule hier in Kaltbrunn und dieser Kirche oder dieser Sekte. Und dann hat Georg Schmid, heisst, da hat er gesagt, Frau Falk, vergessen Sie es. Haben Sie keine Chance. Da haben schon so viele Medienleute versucht und sind dann juristisch einfach gebremst worden. Und da habe ich dann gewusst, oh, da kommt etwas auf mich zu. Mhm. Und da habe ich gewusst, aber was für eine Lawine auslöst, national, hätte ich nie erwartet. Nein.
Aber du hast jetzt gerade gesagt, eben, du bist gewarnt worden, dass da juristisch auf dich etwas zukommt. Und ich glaube, dann hast du angefangen, so wie du mir erzählt hast, hast du angefangen zu recherchieren und dann ist es auch dann relativ gleich losgegangen, oder, mit diesen Interventionen?
Es ist von Anfang an losgegangen. Also ich habe das noch nie erlebt. Ich habe quasi den Griffel in die Hand genommen und dann habe ich schon das Telefon bzw. einen eingeschriebenen Brief bekommen von den Juristen von der Firma, also nicht von der Firma Lederach, nein, excuse, sondern von der Kirche, von der Schule. Das ist sehr schnell gegangen. Und also, was ich auch noch eindrücklich gefunden habe, am Anfang habe ich so gedacht, ja, vielleicht müsse ich mich da noch rechtlich noch mehr schützen, oder? So die kleine Evelyn, oder? Quasi gegen jetzt die grosse Organisation. Und dann habe ich die Rechtsschutzversicherung angerufen, die ich schon habe. Mhm. Und habe gefragt, auch könnte ich mich da ein bisschen besser versichern lassen, falls und so. Und dann hat er gesagt, ja, kein Problem. 2 Millionen Prozesskosten, wenn denn etwas wäre. Und dann habe ich am Schluss habe ich zu dem Jurist gesagt, sie wollte ihnen jetzt einfach anvertrauen, ganz vertraulich, um was es geht. Ich mache etwas über den Jörg Lederach und seine Schule. Und dann hat er die Hände verworfen und hat gesagt, ja, nicht. Also, da können wir also wirklich nicht reden. Also da habe ich keine Chance. Und was mich sehr gefreut hat, als dann der Film ausgestrahlt war, also am nächsten Tag, ich habe den Mann nicht gekannt, den Jurist von dieser Rechtsschutzversicherung, hat er mir angerufen und hat gesagt, Frau Falk, wenn Sie Probleme bekommen oder irgendjemand von dem Film, ich stand da und ich helfe Ihnen. Und ich habe einfach keine Versicherung abgeschlossen. Ja, so hat gut. Mich sehr gerührt, ja.
Was hat denn das mit dir gemacht, wo so die Juristen ganz am Anfang gekommen sind?
Ich sage immer, ich bin ein Scheisshase im Leben, aber wenn es um so Zeug geht, habe ich überhaupt keinen Scheiss. Also, nein, da hat mir gar keinen Eindruck
gemacht. Ist fast eher der Kampfgeist geweckt worden?
Nicht einmal der Kampfgeist, ich arbeite einfach. Also, das ist ja mein Job, dass ich recherchiere, bündle, zusammenträge, weiterführe, verifiziere, stimmt das oder stimmt das nicht. Und dann habe ich darum auch nicht so Angst vor Juristen und auch nicht vor Juristinnen, weil ich weiss, wann ich rauslade, verhebt, in der Regel, ja.
Aber das ist ja so oder so so. Also da musst du ja sowieso darauf achten, gehe ich davon aus.
Genau.
Du hast vorher gesagt, es war so ein bisschen eine Lawine, die dich überholt hat, wo dann der Film ausgestrahlt worden ist. Was hat das mit dir gemacht? Also, eben, da sind Medienanfragen gekommen, nehme ich an, da ist extrem viel Rückmeldung gekommen.
Also in erster Linie hat es mich sehr gefreut. Ich habe ja während den 2 Jahren, ich habe nicht 2 Jahre vollumfänglich an dem Film gearbeitet, ich habe immer wieder an dem Film gearbeitet, aber ich bin 2 Jahre intensiv begleitet worden von 4 Anwälten, von der Firma Lederach, von der Kirche, von der Schule und so weiter. Also vier Anwälte von
dieser Seite. Ausdruckt, intensiv begleitet.
Ja. Und vier Medienbeauftragte haben mich auch noch von dieser Seite begleitet. Also ich bin wirklich intensiv begleitet worden von ihnen. Und am Tag nach dem Film habe ich nichts mehr gehört von ihnen. Das hat mich sehr gefreut. Aber was mich vor allem gefreut hat, die Leute, die mitgemacht haben, man hat ihnen ja also rechtlich-juristische Konsequenzen angedroht, wenn sie da etwas sagen. Und sie sind alle verschont geblieben und sie haben so einen enormen Zuspruch bekommen von der Bevölkerung. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ja. Man hat ihnen geglaubt. Man hat ja da ihnen vorher nie geglaubt. Alle haben immer gesagt, das stimmt gar nicht, was ihr erzählt. Da bildet ihr euch ein und das ist ein Komplott. Hat man mir auch vorgeworfen, hier gibt's da quasi Leute zusammentrommelt und wir denken uns jetzt Verschwörungen gewesen. Und dabei sind die alle unabhängig voneinander, haben sie sich zusammengefunden und sind sich dann zum Teil gar nicht gekannt, ja.
Und im Film hat ja auch etwas ausgelöst, oder? Also die Untersuchungen, die sind vorher eigentlich sistiert gewesen und durch deinen Film ist jetzt auch da alles wieder aufgerollt worden.
Ja, das ist der Film wieder. Also ich würde jetzt sagen, du sagst jetzt durch deinen Film, ich würde da betonen, es ist mein Film, ja. Aber es hat ein ganz grosses Team dahinter. Also ich fange an bei einer mega mutigen Redaktionsleitung, die gesagt hat, ja, wir machen den Film. Das braucht Mut, publizistischen Mut. Dann über den Kameramann und Tonoperateurin, den Brian Gottschalk und Karin Gadiente, die mich begleitet haben, die ein Teil sind von dem Film. Und dann natürlich auch Brigitte Eschermann, so den Schnitt gemacht hat. Also wir sind ein Team. Es ist schon mein Film, aber ohne die Leute könnte ich da gar
nicht stehen. Aber wenn du nicht gesagt hättest, jetzt machen wir das, dann, ja, dann hätte es dir nicht gegeben. Nein, dann also darum jetzt du nicht so bescheiden. Jetzt sind wir nämlich gerade schon mit dem Thema mitten drin.
Ja. Ja, aber ja, du weißt ja, du kennst es selber, ja. Oder? Wir sind ein Team, ja.
Ja. Das ist sehr schön, dass du das auch sagst.
Ja.
Lassen wir mal so stehen.
Gut.
Du hast gesagt, eben, der ganze Rummel, der hat dich also ein bisschen genervt, gell?
Ja, der hat mich ein bisschen genervt, weil ich habe dann einmal im Archiv geschaut. Ich habe also wirklich etwa 700 Beiträge, Filme schon gemacht für das Schweizer Fernsehen und nochmal etwa 400 oder 500 Radiobeiträge. Und dann zumal bin ich angefragt worden, ob ich irgendwie nominiert werden soll für einen Preis oder was auch immer. Und dann bin ich ehrlich gesagt ein bisschen hässig geworden, weil ich dachte, was braucht es denn als Frau, als Journalistin, bis man aufmerksam wird auf einem, oder? Also, weil das ist ja ein bisschen männlich, sage ich jetzt, oder? Es gibt Schlagzeilen und so, und dann gibt es eben so, wie das passiert ist, und dann wird man eben aufmerksam und so. Und dabei, ich finde, ich habe so viele Filme gemacht, schon in meinem Leben, wo ich finde, die sind auch sehr wichtig gewesen und die haben nie die Lawinen ausgelöst. Also einer von meinen wichtigsten, meine Tochter ist jetzt da, und ich das erste Mal Großmutter war, habe ich einen Film gemacht über die neuen Großeltern, nämlich auch das, was Frauen betrifft. Also ich bin mit 50 das erste Mal Großmutter war und dann bin ich dort mal Produzentin gewesen, der Rundschau und also das ist eine wichtige Rolle, die ich dort hatte und dann bin ich an der Redaktions- bzw. Koordinationssitzung gewesen und dann sind da alle Redaktionsleitungen und Produzentinnen und Produzenten gewesen, von CVC und Tagesschau und Chefredaktion und so weiter, alles quasi so wichtige Leute, oder? Und dann habe ich an dieser Sitzung dann gesagt, ich darf euch noch verkünden, ich bin das erste Mal Großmutter geworden. Und dann hat es zwei Reaktionen gegeben. Die erste war, du siehst aber noch gut aus.
Ach, nett.
Genau. Also ich sage jetzt heute nicht mehr, jetzt bin ich schon das dritte Mal Großmutter. Und das zweite war, haben sie mich gefragt, ob ich reduziere, mein Arbeitspensum reduziere.
Und das dann, ist so die automatische Schlussfolgerung.
Ja, genau. Und dann habe ich einen Film gemacht über Großmütter und bin dann auf das gestoßen, dass es für viele Leute Realität ist, für viele große, also für viele Frauen vor allem. Männer sind mitdenkt, aber es sind vor allem Frauen, die dann da übernehmen. Und dass es auch ein Tabu ist, zum Nein sagen. Also ich habe es an mir selber erlebt. Wir haben unserer Tochter gesagt, mein Mann und ich, wir haben beide gesagt, wir hüten. Ich habe gehütet, er nicht, in der Regel. Er ist meistens nicht rum gewesen. Mal, das stimmt, Bruno.
Also mal, für mal. Die, die jetzt zuhause hören, der schüttelt den Kopf
er und ist auch da. Ein bisschen.
Da diskutieren wir noch aus.
Und ich habe dann, mir ist es eigentlich echt zu viel gewesen, da hüten. Ja. Da regelmäßig einmal in
also
der Woche.
Also du hast regelmäßig quasi einen fixen Tag gehabt.
Ja, ich glaube einen Tag oder vielleicht nicht einmal einen Tag, glaube noch einen halben Tag. Und jedes Mal, wenn meine Tochter dann unseren Enkel geholt hat, hat sie mich gefragt, wie ist es gegangen und so. Und ich habe gesagt, ist auch streng gewesen. Ich glaube, da habe ich jedes Mal gesagt, ich weiss, sie hat mir es dann irgendwann einmal gesagt. Und ich habe ihr ich habe mich nicht getraut, ihr zu sagen, obwohl wir eine sehr offene Beziehung und Kommunikation haben, ich habe mich nicht getraut, ihr zu sagen, ich will nicht mehr hüten. Sie hat es ansprechen. Also sie hat es dann eigentlich aufgelöst.
Weil du wie Angst hast vor der Reaktion?
Nein, ich habe einfach ihr eigentlich alles zu lieb machen, wie man da ja meistens will, der Kind. Und weil ja ihr Kind, ihr Liebste ist, ist mir ja das Liebste, dass ihr das Liebste hat. Das ist die Kette. Und das ist ein Tabu als Mutter, zu sagen, nein, ich möchte nicht. Bitte nicht.
Du hast vorhin gesagt, eben, wir sind ja über den Medienpreis eigentlich jetzt so auf die anderen Filme gekommen, die du findest, die sind genauso wichtig gewesen wie jetzt der Lederach-Film.
Du redest schon von einem Medienpreis?
Vom Ostschweizer Radio.
Aber den habe ich nicht wegen dem Lederach bekommen. Nein, die haben mich vorne nominiert.
Die haben die vorher schon nominiert.
Aber die haben es geschmeckt.
Aber der Swiss Press Award ist auch noch das Gesprächsthema gewesen, glaube ich, oder? Oder bin ich jetzt ganz falsch verwickelt?
Sagen wir es nochmal.
Der Swiss Press Award.
Der kommt, glaube ich, erst. Aber ich glaube nicht, dass ich den überkomme.
Aber dort bist du
nein,
falsch,
glaube ich, nicht? Nein, da bin ich, glaube ich, glaub, alles nicht über. Weil jetzt ist ja der erste Schub schon wieder vorbei. Ich glaube, jetzt kennen sie mich schon wieder nicht mehr. Aber darf ich noch erst einen zweiten wichtigen Film sagen? Den würde ich jetzt, weil ich da an einem Frauen, quasi Frauenanlass bin.
Da die sieben, sowieso noch drüber reden, ja.
Die sieben Bundesrätinnen. Ich finde, das ist einer von meinen Film gsi, wo mir sehr ans Herz gegangen ist. Alle gehen mir ans Herz, aber der ist mir drum ans Herz gegangen. Das war eine Co-Produktion von der DOC-Redaktion. Ich habe den nicht allein gemacht. Ich glaube, ich kann ihn drum auch so uneingeschränkt gut finden. Und ich durfte Elisabeth Kopp kennenlernen und sie begleiten und einfach einen anderen Blick auf sie werfen. Das finde ich ein Geschenk für sie und aber auch für mich. Ja,
das dass ist sie auch mal noch zu Wort gekommen ist, ja, und können sich äußern, wie das aus ihrer Sicht war. Das ist ja sehr berührend. Also müssen wir vielleicht schnell ausholen, oder? Die sieben Bundesrätinnen, das sind die ersten sieben Bundesrätinnen gewesen, wo du alle vor der Kamera, oder wo ihr alle vor der Kamera gehabt habt. Und wo du auch so, wo ihr beschrieben habt, wie schwierig das da war, das Vorpfaden, das Erste sein, das in einer Männerrunde sein, finde ich sehr eindrücklich. Und eben Elisabeth Kopp hat dort wirklich auch können mal aus ihrer Sicht erzählen, wie das war, wie sie abgekanzelt auch worden ist und wie sie auch heute noch, glaube ich, sehr, oder da, wo du sie interviewt hast, noch sehr zu kämpfen gehabt hat mit dem.
Ich glaube, sie hat das ganze Leben mit dem gekämpft, ja. Das hat mich sehr berührt. Und was mich aber wirklich sehr berührt hat, dass nach dem Film viele Frauen, vor allem Frauen, auf mich zugekommen sind und gesagt haben, jetzt habe ich mal einen ganz anderen Blick können auf sie werfen, auf die Elisabeth Kopp. Und das war so eine sportige Genugtuung, finde ich, gewesen für sie. Und wenn ich für, oder wenn wir für diesen Film einen Preis bekommen hätten, hätte ich gejubelt. Sehr gern genommen, ja.
Was hat dich denn gestört am Lederach? Also wieso denn das einfach?
Also,
du, es ist einfach, du, ist denn für dich einfach eine gute Recherche und eine gute Geschichte, aber es ist jetzt nicht so.
Nein, ja, genau. Es so ist einfach, es ist mein Handwerk. Also das ist, oder unser Handwerk, muss ich sagen, du bist ja genauso Journalistin. Es ist unser Handwerk, zu recherchieren, zusammenzutragen und zu schauen, stimmt es oder stimmt es nicht. Und das ist nicht investigativ, wie man heute gerne sagt, sondern das ist einfach Handwerk. Das ist einfach Recherche. Ich bin Journalistin. Und das, was ich finde, wo, wenn es jetzt preisverdächtig wäre, ist, sind die Leute, die mitgemacht haben. Dass die den Mut hatten, zum anstehen und zu sagen, ich bin dort mal und ich stand jetzt dazu. Und man hat mir gedroht, ich komme nachher, ich habe nachher irgendeine juristische Konsequenzen und sie haben Angst gehabt vor dem und sie sind trotzdem angestanden. Ja, die hätten den Preis verdient, finde ich. Ich habe einfach meinen Job gemacht.
Das ist sehr bescheiden.
Nein, so bin ich natürlich nicht. Wenn du jetzt meine Familie würdest fragen, würde ich sagen, das stimmt. Es ist überhaupt nicht so bescheiden. Daheim bin ich immer nicht so, oder?
Doch, ja. Du bist sehr bescheiden. Okay. Schau jetzt, der Mann sagt, du bist sehr bescheiden. Ja. Komm, wir schauen mal ein bisschen zurück auf dein Leben, oder?
Gut.
Also, wir fangen ganz anders an. Ich tue es kehren. Wo man dich angefragt hat, hast du eigentlich Nein sagen, oder?
Ja.
Weißt du, der Grund war zuerst?
Ja, genau da. Ich stehe nicht gerne an, ich erzähle nicht gerne von mir.
Du erzählst lieber Geschichten von anderen?
Genau.
Ist das für dich einfacher?
Ja, jetzt wird es mir schon das erste Mal unwohl, ja.
Nein, dann wollen wir...
ja, nein, ich tue nicht gerne über mich schwätzen. Ich werde auch nicht gerne fotografiert und nicht gerne gefilmt und... meine ich alles nicht.
Also komm, dann machen wir es anders. Weißt du denn am Schluss der Grund, wieso du das gesagt hast, komm, ich mach's doch? Du hast sogar die Nacht abgesagt.
Ja, die Nacht ist da, die zwei, die mit mir zu, oder wo uns eingeladen haben.
Die Nacht nicht, aber die zwei. Aber,
ja, die zwei. Also der Grund, warum dass ich den Ja gesagt habe und ich auch gewusst habe, dass da eben Bettina, die eben uns eingeladen hat, zum Nacht, weil ich gewusst habe, dass sie auch unterstützen würde, ist, dass ich finde, ich würde wirklich den Mut machen, anderen anzustehen. Einfach anzustehen und Geschichten erzählen, unsere Haltung, unsere Meinung, da, wie wir denken, da wir sind, in die Öffentlichkeit transportieren. Weil es ist auch in meinem Berufsalltag ist es oft so, dass ich weniger Frauen finde, wo anstehen. Es ist einfach einfacher, einen Mann zu finden. Und ein Mann, wenn ich dem anrufe und sage, jetzt würde sie mir ein Interview geben, sagt, das ist okay. Und eine Frau sagt, oh, sind Sie sicher, wollen Sie mich? Und, oh nein, ich muss noch zuerst zum Coiffeur und ich sehe, und ich kann es nicht und weiss nicht was. Und die Männer können, Excuse für die Männer, die jetzt da sind oder zulassen, Männer können wirklich aussehen, wie sie wollen. Das ist nie ein Thema. Aber sie haben, sie stehen nie dazu, dass sie nervös sind, aber sie haben auch immer klatschnasse Hände. Da haben sie also. Sie haben auch Angst. Sie reden einfach nicht drüber. Und wir Frauen reden drüber und die Angst hindert uns dann zum Anstehen. Ja. Und darum bin ich da. Ich würde eigentlich Mut machen.
Das finde ich sehr gut. Ja, genau. Ich finde, das ist ein Applaus. Ja. Finde ich auch. Ich glaube, zum Thema Mut kommen wir ein bisschen später noch. Da müssen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen drüber reden. Du hast mir erzählt, du seist früher, glaube ich, nicht so eine einfache Schülerin gewesen, gell?
Ja. Also, wenn jetzt du die Lehrer würdest fragen, von dort mal würdest du das wahrscheinlich bestätigen. Ich würde sagen, sie haben mich einfach nicht erkannt. Sie haben das Potenzial von mir nicht gesehen. Mhm. Und ich war sicher eine Schülerin, die nicht gerne in die Schule ist, die alles andere gerne gemacht hat. Ja, ja, gut. Haben wir darüber geredet.
Hast du da vielleicht gelernt kämpfen?
Nein, ich glaube, wenn ich dort vor allem das Gefühl hatte, weil mir haben ja die Lehrer und auch meine Eltern immer gesagt, du könntest es, wenn du würdest wollen. Und das ist ein saublöder Satz. Also, weil der hat mich dann, weil jedes Mal, wenn ich es dann mal haben wollte probieren und es ist nicht gegangen, ist das für mich eine Bestätigung gewesen, ich kann es nicht.
Eben gleich nicht.
Ich kann es eben gleich nicht. Also, ist eben das andere Fähig, oder? Dass ich so tue, wie wenn ich es nicht könnte. Weil ich kann es wirklich auch nicht. Und das hat mich eigentlich mehr begleitet als der Kampf. Aber ich bin sicher eher schon immer jemand gewesen, der angestanden ist, wo wenn es ungerecht war, angestanden ist, auch in der Schule oder vor den Lehrern oder auf dem Pausenplatz oder auch daheim. Ja, das habe ich sicher schon immer gehabt.
Du hast mir erzählt, dass du eigentlich nicht so eine richtige Ausbildung gemacht hast, wie man eigentlich von dir gerne gehabt hätte, glaube ich.
Genau, ja.
Also du hast angefangen in der Pflege zu arbeiten und hast dann aber bei der ersten Möglichkeit, die sich ergeben hat, für dich hast wieder aufgehört, gell?
Also ich bin, um es jetzt noch ein bisschen konkretisieren, ich bin von einer Schule zur anderen gegangen und meine Eltern sind ein bisschen verzweifelt gewesen, sind es auch mit Privatschulen probiert, da hat auch nichts genützt und dann irgendwie mit 18 habe ich dann mal eine Ausbildung angefangen und habe dann die mit 20 abgebrochen, weil ich habe die eigentlich einen Aufdruck von meinen Eltern gemacht und als ich 20 war, bin ich damals erst mit 20 volljährig gewesen, habe ich sie abgebrochen und das war für mich so ein Befreiungsschlag gewesen. Ich bin dann aber nachher schwanger geworden, das erste Mal. Da war ich Mama und ich bin sehr in einer gut bürgerlichen Rosenberg-Familie aufgewachsen, hier in der Stadt St. Gallen. Und dann ist für mich irgendwie am Anfang klar gewesen, jetzt gehe ich in die Schiene Hausfrau und Mutter mit 20, 21. Das hat nicht geklappt, also in der Schule auch. Irgendwie hat das nicht wollen, so sein. Und Dann bin ich in den Journalismus gekommen. Also ich bin wirklich sehr jungfräulich in den Journalismus gekommen, weil ich einfach immer Tagebuch geschrieben habe und gemerkt habe, ich kann schreiben. Und irgendein Bekannter von mir, ein Freund von mir, dort mal hat gesagt, hey, du könntest doch Journalistin werden. Und dann, ich habe das gar nicht gekannt, ich habe nicht gewusst, was das bedeutet. Und so bin ich Journalistin geworden. Zuerst habe ich eine Ausbildung gemacht, so ein Stage, sagt man dem, zweijährige Ausbildung. Und dann habe ich mich beim Radio beworben, die haben mich nicht wollen. Und dann haben sie mich aber ein halbes Jahr später gefragt, ich bin doch kommt jetzt zu ihnen. Und dann bin ich zum Radio und von dort bin ich dann immer weitergekommen. Also beziehungsweise sie haben mich dann immer gefragt, vom Radio bin ich dann zum Fernsehen gekommen und dann bin ich Korrespondentin gewesen für die Ostschweiz. Und nachher bin ich sehr viele Jahre in der Rundschau gewesen. Und dann bin ich zu Doc gekommen. Ja.
Du hast mir gesagt, wo wir miteinander sind, einen Kaffee trinken voraus, hast du mir gesagt, bei mir hat sich immer wie so das eine zum anderen, es sind immer so viele Zufälle gewesen, gell?
Ja, ich habe immer das Gefühl, es sei ein Zufall gewesen. Und ich sei vielleicht immer am richtigen Ort, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Ja, weil mich hat mich immer gefragt. Also ich habe mich nicht müssen bewerben, außer das eine Mal beim Radio.
Aber wo du eine Absage bekommen hast.
Und ich eine Absage bekommen, genau. Aber sonst, also ich bin auch gefragt worden, ob ich einen Doc-Film mache. Oder ich bin gefragt worden, zweimal, ob ich die Rundschau arbeiten will. Das erste Mal habe ich gefunden, nein, das will ich nicht. Und erst beim zweiten Mal habe ich dann ja gesagt. Und habe aber beim zweiten Mal vergessen, dass sie mich schon mal gefragt hat. Und dann habe ich gesagt, ich habe gemeint, du fragst mich nie. Dann hat sie gesagt, ja, ich habe dich schon mal gefragt. Also da habe ich dann, so Zeug habe ich mal ausklammert, ja.
Genau. Wenn du heute zurückschaust, eben, du hast gesagt, es hat sich einfach immer so ergeben, aber du hast mir auch verraten, du hättest wie nie gedacht oder hättest nie wie die Überzeugung gehabt, dass dich immer wieder jemand angefragt hat, weil du so gut bist.
Ja, ja. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass ich, das ist jetzt vielleicht die Prägung gewesen, weil ich ja insgeheim denkt, ich kann es vielleicht gar nicht und ich tue jetzt nur so, wie ich es könnte. Mhm. Irgendwie merken sie es dann vielleicht und sie haben es einfach noch nicht gemerkt und bin immer weitergekommen. aber da hat aufgehört irgendwann. Also einerseits hat es aufgehört, ich habe mit, ich glaube, 35 oder 40 habe ich ein Studium gemacht und dann in dem Studium habe ich dann gemerkt, ah, ich bin nicht blöd.
Also du hast den Master gemacht, ja, in Ethik.
Genau, ich habe einen Master gemacht in Ethik und habe einfach gemerkt, ich kann denken, ich kann vernetzt denken. Das war das eine. Das habe ich auch abgeschlossen. Ja, wirklich. und das andere war, ich habe ja meine Filme, die ich gemacht habe, kann ich nie schauen. Also die sind auf dem Sender und ich schaue es nie an. Ich schaue es immer vielleicht Jahre später dann mal an. Manchmal schaue ich es auch ein bisschen früher an. Aber in der Regel schaue ich es viele Jahre später an. Und dann irgendwann habe ich dann in dem Retrospektiven habe ich gemerkt, die sind ja sau gut. Also nicht alle, aber es gibt ein paar sau gute Filme von mir. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwie ein bisschen korrigieren. Ja, mal. Das ist, glaube ich, nicht nur Zufall. Ja.
Also vielleicht kannst du es gleich.
Ja, also würde jetzt, das ist ein bisschen vollmundig. Aber ich gebe mir auf jeden Fall wirklich Mühe. Es kostet mich viel Kraft. Also jetzt gerade der Lederach, der hat mich sehr viel Kraft gekostet, ja.
Was hilft dir denn, wenn dich etwas so viel Kraft kostet? Also was hilft dir, um dem die Kraft auch zu danken?
Also mein Mann, das ist meine... Also ich ist wirklich mein Lotto-Sechser, sage ich. Ich spiele selten Lotto und ich denke immer, ich könnte jetzt mir auch scheiden lassen, dann habe ich vielleicht im Lotto Glück, weil man kann natürlich nicht in beidem Glück haben. Aber nein, der gibt mir sehr viel Kraft, meine Familie sowieso, meine Töchter, meine Enkel. Und schwimmen. Ich schwimme sehr, mega gern. Ja.
Sommer und Winter?
Ja, aber nur im Hallenbad.
Aber im Sommer nicht?
Mal auch im Sommer.
Im Hallenbad?
Ja. Weil du kannst ja schwimmen.
Und du bist allein im Sommer, oder?
Ich bin auch im Winter oft allein. Weißt du, kannst einfach so deine Runden drehen und schwimmen ist für mich meditieren. Schnaufen, kraulen. Ja.
Schön.
Ja, finde ich auch. Würde man nicht denken, gell?
Also geht es noch? Siehst du, das ist jetzt wieder so eine typische Frau-Sage. Schau, die Töchter verwerfen die Hände. Das ist wieder so eine typische Frau-Sage. Eben, komm, wir kommen nochmal zurück zu dieser... irgendwann hast du gedacht, mal, ich kann es vielleicht gleich.
Ich glaube, ja.
Wann war denn das?
Ja,
ist das schon länger her oder erst gerade?
Ja, also, das tun wir jetzt nicht vertiefen. Also ich habe es auf alle Fälle, ich habe es jetzt.
Du hast mir gesagt, es hat viel, eben zuerst Zufall, Glück, aber dann die Erkenntnis, ich kann es vielleicht gleich. Du hast mir auch gesagt, Scham ist so etwas, was dich immer wieder beschäftigt und begleitet. Ja. Kannst du ein bisschen ausdeutschen?
Ja, also ich finde Scham, ich kenne viele Frauen, die Scham haben. Sie schämen, also Frauen schämen sich gerne für ihre... eben nicht für ihren Körper oder für wie sie sind oder was gelernt haben oder überhaupt. Und das war auch ein Teil von mir. Ich habe mich viel geschämt. Und ich finde, Scham ist es so eine, ich sage es jetzt ganz deftig, so ein saublödes Gefühl, wo ich eigentlich am liebsten eine Initiative starten zur Abschaffung vom Gefühl Scham.
Ich will unterschreiben.
Gell?
Ja.
Das ist so unnötig und ich habe auch das Gefühl, dass so etwas Altes, das so wenig einmal mit dem jetzigen Leben zu tun hat und jedes Mal, wenn ich mich jetzt einmal schäme für etwas, was ich sage oder mache oder tue, das hat man ja immer im Alltag, dann tue ich mich gerne korrigieren und finde es gleich. Aber ich bin jetzt auch 61. Aber ich hätte mir das gewünscht, ich hätte das schon mit 25 können.
Warum glaubst du, dass das so ein Frauending ist?
Ja, fragen wir mal die Männer. Schämen sich Männer?
Ja, auch.
Auch.
Auch. Auch. Gut.
Aber das sind jetzt auch die am Frauenanlass sind.
Ja.
Nein, aber warum? Also,
ich frage zurück, wie hast du das Gefühl?
Ja.
Schämst du dich auch?
Ich schäme mich manchmal auch, ja.
Für was?
Nein, nein, jetzt musst du nicht kehren. Nein, nein, das machen wir gar nicht. Jetzt kommt die Journalistin führen. Nein, 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 das können wir dann nachher vertiefen. Ich bin die Fragen stellt.
Okay.
Es geht um dich.
Okay. Also gut, nein. Ich finde einfach Scham. Ich finde es einfach schade. Also ich würde so gerne jetzt einen Podcast machen mit meinen beiden Töchtern. Ich bin auch gefragt worden, ob ich das fürs Radio machen würde. Ich würde auch gerne wieder mal Radio machen. Und das Thema ist, ich bin dick. Also seit ich denken kann, fühle ich mich dick.
Bist du nicht?
Das heißt du.
Ja, ja nur zu.
Und das hat ja mit Scham zu tun. Also ich schäme mich ja dann immer ein bisschen, oder? Also mittlerweile habe ich auch noch Zellulite bekommen. Das finde ich auch nicht lustig. Also ja, ja. Nein, Scham finde ich kein gutes Gefühl.
Mut auf der anderen Seite.
Mhm.
Mhm. Hast du auch müssen lernen?
Ja, ich glaube, das ist mir wirklich ein Stück in die Wiege gelegt. Ich glaube, ich war immer mutig gewesen. Also ich habe mich immer eingesetzt, schlussendlich für mich oder für das, was mir wichtig ist. Oder jetzt habe ich so zum Beispiel ein neues Hobby. Jetzt habe ich, auf Facebook gibt es so viele Leute, die so blödes Zeug schreiben. Und das ist jetzt mein neues Hobby, dass ich zurückschreibe. Einfach, dass ich
jetzt müssen wir das schnell erklären. Jetzt müssen wir das schnell erklären. Wenn man bei SRF angestellt ist, dann darf man eigentlich nicht einfach frei kommentieren, sondern wenn man so, dann muss man ein bisschen aufpassen, wenn man kommentiert genau. Auf Social Media. Genau. Und du bist ja selbstständig.
Beides, ja. Ja, ich bin selbstständig, ich bin auch ein bisschen angestellt.
Aber nur ganz ein bisschen angestellt.
Ja, 30%, ja.
Genau, und darum kannst du dir das jetzt leisten?
Jetzt kann ich mir das leisten, genau. Jetzt kann ich einfach zurückschreiben. Kann ich, also natürlich immer sehr gescheit, oder? Nicht blöd. Aber ich schreibe zurück. Also ich finde auch manchmal gibt es einfach Sachen, wo ich finde, also was die alles auf Facebook schreiben, finde ich einfach, da muss man manchmal dagegen schreiben. Also jetzt zum Beispiel, gestern habe ich gelesen auf Facebook, der Oliver Pocher hat irgendwie, ist in Zürich gewesen und hat irgendwie so ein Dings gemacht und dann hat er gesagt, er ist ja Comedian oder so etwas, und dann hat er gesagt, die Schweiz sei schön, ausser wir haben zu viele Albaner. Und da hat mich so getroffen, weil ich denke, ist das ein Depp oder so etwas zu sagen? Also erstens als Deutsche, oder? Also, nein, das ist nicht raus. Aber, und dann hat es einen gegeben, der geschrieben hat, Rassismus, also Rassismus ist einfach nicht lustig.
Ja.
Und da hätte ich früher noch nie geliked, weil ich hätte es nicht dürfen liken, weil mit dem Liken hätte ich ja gezeigt.
Du hast dich positioniert.
Ich habe mich positioniert und heute like ich das mit Leidenschaft.
Manchmal
schreibe ich auch noch etwas. Damals habe ich es nicht geschrieben, aber hätte ich auch noch können. Ja.
Hast du auch schon Reaktionen bekommen?
Immer. Immer, ja. Ich komme schon Reaktionen über. Aber natürlich, ja. Ich bin eben auch Camperin, das muss ich euch jetzt auch sagen. Ich tue eben Camper und ihr könnt euch nicht vorstellen, was die in der, ich bin in einer Campergruppe auf Facebook, was die manchmal für einen Schrott schreiben, das glaubst du fast nicht. Echt? Also, und dann muss ich manchmal einfach irgendwie wieder mal ein bisschen die Welt ein bisschen so sagen, wie ich sie finde, ja.
Wie tust du campen? Zelten, oder?
Nein, ich bin Luxuscamperin natürlich. Wir haben sogar ein Häuslernest in unseren Camper eingebaut. Also,
ein Häuslernest?
Ja, ein Häuslernest, ja. Ja?
Ja.
Ja, wir haben einen,
also ihr habt ein Wohnmobil?
Nein, wir haben einen Sprinter, einen Bus. Mhm. Wir haben aber auch schon mal eine Brotbackmaschine drin, einen Haarföhn, einen Toaster. Also, ich
bin auch Camperin. Du? Und also einen Haarföhn habe ich auch drin.
Ja. Was hast du?
Hoffen, jetzt bei uns auch. Ja. Ja.
Und Heizkissen hast du auch?
Nein, nein. Da würde ich also, wenn ich Tipps brauche zum Campen, komme ich wieder zu dir. Ist gut. Ja. Also Campergruppe auf Facebook und sonst doofe Kommentare.
Das ist mega doof, muss man mal schauen. Also es hat wirklich manchmal mega doof Kommentare, wo ich denke, nein. Also die können sich manchmal ärgern ab Zeugen, und ich denke, haben wir keine anderen Themen. Ja. Ich finde, es gibt wirklich wichtigere Themen, als die Frage, hat es jetzt dort für 20 Euro oder für 15 Euro irgendwie einen schöneren oder einen weniger schönen Platz.
Es gibt wichtigere Themen. Ist da auch dein Ansporn, oder wie findest du deine Themen? Fangen wir anders an. Wenn du wieder ein neues, also wenn du einen Film abgeschlossen hast, nehme ich an, hast du wahrscheinlich schon das Thema im Hinterkopf oder hast du sogar schon angefangen?
Also ich glaube, das ist jetzt etwas, was ich wirklich gut kann. Ich habe extrem viele Ideen. Wenn du mal eine Idee suchst, kannst du zu mir kommen. Ich kann dir gerade 5 aus dem Ärmel schütteln. Wirklich, ich habe immer eine Idee. Und jetzt habe ich eine neue Idee. Ich würde gerne einen Film machen über das Alter. Ich habe schon mal vor ein paar Jahren einen Film gemacht über «Wie viel ist uns ein Leben wert?». Und dort bin ich davon ausgegangen, mich hat das so genervt, dass die Leute immer finden, ich zahle nur da, was ich auch brauche, und das andere will ich nicht zahlen. Und das ist mit der Krankenkasse eben auch, dass man alle immer findet, wir zahlen zu viel Krankenkasse, was auch stimmt. Aber ich habe die Haltung, ich bin froh, wenn ich es nicht brauche, die Krankenkasse. Ich zahle sie gern. Und ich bin froh, wenn ich sie nicht brauche. Und dann habe ich einen Film gemacht, wie viel ist unser Leben wert, und habe dann ein paar Leute begleitet, die sehr krank gewesen sind. Das hat dann auch ein Bub ist dabei gewesen, der dann gestorben ist während dem Dreh. Also es war auch sehr ein aufwühlender Film gewesen. Und jetzt möchte ich gerne einen Film machen über, was sind uns die alten Menschen wert? Also was hat in unserer Gesellschaft das Alter für einen Wert? Und mit alt meine ich mich. Du auch schon bald. Also gut, du bist jetzt noch nicht weg. Aber so ab 50 plus.
Ja, also dort bin ich im Fall noch ein bisschen weg.
Ja, das stimmt.
Also ja, okay. Exklusiv. Nein, alles gut. Was findest du? Also umsonst kommst du ja nicht auf so ein Thema, nehme ich mal an.
Ja, ich finde natürlich, also jetzt gerade als Ethikerin muss ich da reden, ich finde natürlich die Stigmatisierung vom Alter auf, sie kostet zu viel und sie bringt nichts, finde ich traurig, wenn das am Ende vom Leben so ist. Und da finde ich, hätten wir als Gesellschaft viel zu tun, um diesen Menschen einen anderen Wert zu geben.
Mehr Wertschätzung?
Mehr Wertschätzung, ja.
Der Umgang?
Ja, ich finde, es gibt ja auch blöde alte Leute, das muss man ja sagen. Es sind ja nicht einfach alle nett und herzig und, ja, und so.
Es gibt von allen Kategorien Alter, ja, glaube ich, blöde nicht.
Es gibt auch die anderen, aber grundsätzlich, sie sind dann vielleicht auch ein Spiegel von dem, was ihnen ja im Leben passiert ist, oder wenn sie so vergrämt sind. Aber eigentlich finde ich, ja, mehr Wertschätzung, wirklich.
Hast du schon angefangen mit dem Film?
Ja, ja. Also eigentlich habe ich angefangen, ich wollte einen Film machen über Depression. Und zwar hat mir eine Fernsehkollegin, hat mir so, by the way, hat sie mir erzählt, sie hätte Depressionen. Und das ist so ganz eine lustige Frau. Und dann habe ich gesagt, was, du hast Depressionen? Hätte ich nie gedacht. Und dann habe ich sie gefragt, willst du in einem Film mitmachen? Sie ist aber eine Moderatorin, also man sieht sie am Fernsehen. Dann hat sie gesagt, ja, ich mache mit dir mache ich gerne einen Film. Und dann habe ich auf Facebook geschrieben, eben auf Facebook, ich mache einen Film über Depressionen, und dann haben sich auch viele Leute bei mir gemeldet und haben mich so erstaunt, es sind sich vor allem Leute gemeldet, die ich kenne. Also nicht Unbekannte, sondern Leute, die ich kenne, und ich nie gedacht hätte, dass die eine Depression haben. Und dann habe ich angefangen, den mehr recherchieren, habe mich auch getroffen mit Leuten, und eine Frau hat mir angerufen von einem Altersheim, die gesagt hat, sie würde gerne mitmachen, weil im Altersheim haben sie so viele alte Menschen, die sagen, sie sagen so nichts mehr nütz und sie kostet nur noch, sie wollen sterben. Mhm. Das war die Konklusion aus dem Ganzen. Und dann habe ich das Thema Depression weggelassen, weil ich gemerkt habe, ich bin im Moment zu wenig belastbar. Nach dem Lederach-Film wäre es mir zu nahe gegangen, wieder so Schicksal zu tragen oder zu hören. Und habe dann gefunden, mache ich das Alter. Das war dann eigentlich der Schlüssel, die Frau aus dem Altersheim, die mir da gesagt hat.
Mit dir hast du auch schon geredet?
Mit dir habe ich auch schon geredet, ja.
Also aufzeichnet auch schon?
Nein, so nein, ich bin wirklich ganz am Anfang. Also ich habe auch noch 2-3 andere Projekte, ja.
Also langweilig wird es dir nicht. Hat das auch mit deiner Erfahrung zu tun und damit, dass du dir wie einen Namen erschaffen hast, auch, dass man dich so ein bisschen kennt und weiss, für wen du stehst, dass die Leute eher vorne anstehen? Dir vertrauen. Das ist ja vielfach einfach ein grosses Vertrauen, das die dir schenken, sonst würdest du ja nicht mitmachen.
Also, ich glaube, vielleicht bin ich einmal am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt.
Das kommt wieder das Bescheidene.
Nein, nicht das Bescheidene, aber es ist, also gut, es ist natürlich auch eine Frage von, wie man mit den Leuten redet, sicher auch, aber also ich glaube nicht, dass man mich kennt. Also,
ja.
Nein, ich glaube...
Die können auf Facebook schauen.
Ah ja. Ich bin vielleicht anfangen, Wut zu bürgern in ihren Augen. Nein, ich glaube nicht, dass es das ist. Ich glaube, die Leute sind dann einfach offen. Und ich glaube, es ist dann Kunst, da ist es vielleicht, sie gut zu begleiten. Ich weiss ja ganz genau um die Wirkung. Mhm. Also ich habe zum Beispiel, ich arbeite manchmal auch für den Kassensturz, was ich mega gerne mache. Das ist für mich so ein bisschen wie Wellness, weil der Beitrag ist dort noch 10 Minuten. Das ist auch kurz, oder, aus meiner Sicht. Und dann habe ich einen Beitrag gemacht über pflegende Angehörige. Und dann hatte ich eine Frau, die dann erzählt hat, und dann hat sie mir im Interview gesagt, irgendwie, also ihr Mann hat schon Kinder gehabt, die hat er in die Ehe gebracht, sie haben zusammen keine Kinder gehabt, und hat sie einen Satz gesagt über die Kinder, der negativ tönt hat. Und dann habe ich ihr da gespiegelt. Dann habe ich ihr gesagt, wollen Sie da, dass man da so hört? Und ist sie selber verschrocken. Ich glaube, das ist das, was ich mache, dass ich den Leuten, ich tue es nicht vorführen, oder gibt mir auf jeden Fall sehr grosse Mühe, dass ich es nicht vorführe, und ich bin achtsam mit ihnen.
Du bist dir auch deiner Verantwortung bewusst, ja. Nehme ich jetzt mal an.
Also ich bin mir einfach dessen bewusst, was dafür eine Wirkung hat, wenn man so etwas sagt am Fernsehen.
Hast du das auf die harte Tour lernen müssen, oder ist dir das gegeben?
Ja, also der erste Beitrag, den ich für Schweiz aktuell gemacht habe, Jesus Gott, da habe ich eine Bauernfrau, die ihrem Mann einen illegalen Misthaufen irgendwo hatte, wo ausser das Fernsehen, der gerade zufälligerweise vorbeigelaufen ist, niemand gemerkt hat, habe ich ein Interview mit dieser Frau gemacht auf dem Misthaufen und habe gesagt, sie, warum haben Sie den Misthaufen? Also voll blöd. Nein, das würde ich nie mehr machen. Also die tut mir heute noch leid, wirklich. Also da bin ich eben so hartnäckig. Ich bin eine hartnäckige Journalistin. Mhm. Also ich bin eine Fähre, aber wenn ich es dann wissen würde, ich würde es wirklich wissen. Ja. Und wenn ich dann eine Frage stelle und die Person gibt mir keine Antwort, dann habe ich ein Elefantengedächtnis. Elefanten sagt man, gell, Bruno? Ein Elefantengedächtnis, dann kann ich also auch eine Stunde später sagen, sie, ich habe sie aber vorher da gefragt, ich würde gerne eine Antwort auf das.
Ja. Ja.
Da bin ich hartnäckig.
Das muss ja auch sein, sonst kommst du ja nicht zu diesen Resultaten, nehme ich jetzt mal an. Mhm. Du hast mir gesagt, also der Gedanke, ich bin halt eine Frau, das hat dich immer auch wieder so beschäftigt.
Habe ich das gesagt?
Ja, hast du gesagt.
Ehrlich, mag mich nicht erinnern.
Habe ich mir aufgeschrieben hier.
Okay.
Ich bin halt eine Frau. Ist das so etwas Typisches? Du, wenn du es nicht mehr weißt, können wir auch etwas Neues reden.
Ja, ich komme mir jetzt nicht viel in den Sinn. Ich habe mit meinem Mann noch über das geredet. Weißt? Also ich glaube, wenn ich ein Mann wäre, habe ich zu ihm gesagt, dann wäre ich vielleicht in einer anderen Position heute. Und habe mich aber gleichzeitig korrigieren müssen, weil auch ich habe Angebote bekommen für Kaderstellen. Mhm. Und ich habe die abgelehnt.
Ich habe das nicht wollen.
Nein, ich habe das nicht wollen. Und ich glaube, das ist auch etwas von Frauen. Also mir war immer bewusst, der Preis, den ich zahlen würde. Ja. Also einmal war es zur Diskussion, dass ich etwas mich bewerben als Moderatorin vom PULS. Das ist die Gesundheitssendung. Und dann waren wir im Coop-Restaurant und ich liebe Pommes frites mit Mayonnaise und Zwiebelsauce. Und dann bin ich da mit meinem Tablar, mit der Mayonnaise und Zwiebelsauce und Pommes frites durch die Leute gelaufen. Und da habe ich gemerkt, Jesus Gott, wenn ich jetzt Moderatorin wäre, dann würden wir alle aufs Tablar schauen. Also nein, und dann war für mich klar, also ich wäre, glaube ich, auch nicht begabt für Moderieren, kommt noch dazu, aber nein, das hätte ich mir nicht wollen nehmen, meine Bonfait mit dem Mayo und der Zwiebelsauce.
Und die Öffentlichkeit?
Das habe ich eben auch nicht gern. Das habe ich nicht gern. Also ich glaube, das ist ja der Vorteil, wenn du jetzt sagst, man kennt mich, wenn man mich auf der Straße sieht, kennt man mich nicht.
Den Namen
also,
kennt man
die Leute kennen mich alle nicht, die jetzt hier hocken, aber den Namen vielleicht. Und ja. Das finde ich gut.
Das ist ein grosser Vorteil.
Ja.
Wir haben so zwei Fragen, die wir uns überlegt haben, wo wir gerne allen Gästen stellen möchten, die wir hier haben. Jetzt fangen wir einfach mal bei dir an und schauen mal, ob es funktioniert, würde ich sagen. Nein, das eine ist so ein bisschen, was hättest du dir was hättest du gerne gehabt, wo du 20 warst. Also was hättest du dir gewünscht oder was hätte dir da vielleicht gefällt? Was hättest du dir gewünscht so als Frau mit 20?
Starke Frauenbilder. Starke Frauen, ja.
Vorbilder.
Vorbilder, ja. Wo ich mich können orientieren konnte, wo ich gewusst habe, so coole Weiber.
Hat es das heute? Haben die heutigen 20-Jährigen da? Nein, ich frage dich, was meinst du? Oder hat es genug?
Ich glaube, vielleicht, also es gibt ja schon coole Frauen. Es gibt viele coole Frauen. Mal, ich glaube, es gibt heute schon.
Das hat sich schon ein bisschen verändert.
Ja. Also, als ich 20 war, bin ich mit Julia Onken bin ich in Kontakt gekommen. Und das ist für mich auch, die hat ein Buch geschrieben und ich habe ihr, also nicht geholfen, da wäre es übertrieben, aber ich bin dort so ein bisschen dabei gewesen. Und das war für mich eine starke Frau gewesen. Das ist für mich, ja, die hat mir viel beigebracht. Ja. So Frauen finde ich... Ich habe jetzt gerade von meiner Tochter eine Freundin, die hat eine 15-jährige Tochter und die weiss nicht, was sie machen will. Und dann habe ich gesagt, komm doch mal mit mir ins Fernsehen. Komm einen Tag ins Fernsehen schauen. Und mein Ziel war, ihr zu zeigen, Schaffen kann im Fall mega toll sein. Egal, was du tust, aber es kann mega toll sein. Und das fände ich toll, weißt, wenn man mehr so Frauen kann stützen und ermuntern und begleiten und stärken.
Hat das deinen Lebensweg verändert? Das ist eine schwierige Frage.
Ja, das ist so hypothetisch.
Ja, wir können es auch
sehen. Lassen wir so.
Die zweite Frage ist, wenn du 80 bist, weil jetzt durchaus auch noch eine Weile geht, auf was würdest du denn gerne zurückschauen?
Ich sage immer, am Schluss vom Leben sind nicht die Filme, die mich ausmachen, sondern ist es, wann ich bin. Also ich will meine Familie, mein Mann, meine Kinder, meine Enkel, ich will mit denen einfach, ja, ich will, oder mit meinen Freunden, ich will eingebettet sein in ein Gefüge. Ja, ich will geliebt werden und ich will leben.
Das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort. Gell, jetzt müsste man ganz... Ich muss doch noch eine Frage stellen.
Schon.
Ja, auch wenn es dir so Mühe gegeben hast. Aber ich gehe jetzt davon aus, du bist auf gutem Weg, dass du damit 80 erreichst.
Danke.
So, ja, so wie du deine Familie auch immer wieder erwähnt hast, schon wo wir miteinander geredet haben und jetzt heute Abend auch. Was ist so etwas, was du würdest einer jungen Frau heute mitgeben? Weißt du dir, oder was würdest du dir für einen Tipp mit auf den Weg geben?
Bis einfach. Ist doch gleich, ob du gel oder grün oder violett bist. Bis einfach.
Ja.
Ohne Scham. Probier das Leben. Tauch ein. Mach, was du willst. Kein auf die Nase. Stand auf. Lauf weiter. Geniess es.
Habe ich etwas weggelassen oder vergessen, was du jetzt wahnsinnig gerne erzählt hättest?
Ja, wahrscheinlich, ich würde noch etwas ergänzen von dem Mädchen, von dem 15-Jährigen, was mich so beelendet hat im Kontakt mit ihr, wie sie mir von der Schule erzählt hat. Wie sie negativ bewertet wird in der Schule von ihrer Lehrerin. Das hat mir so leid getan, dass das immer noch so ist. Also ich habe das schon erlebt und ich habe wirklich an dem zu kreuen gehabt, dass ich das Gefühl hatte, ich sei die letzte Nuss. Und dass die jetzt im Jahr 2024 immer noch Lehrerinnen an ihrer Seite hat, die ihr das Gefühl geben, du bist so doof. Das finde ich mega schade.
Und der Druck, der wahrscheinlich auch nicht kleiner geworden ist, oder? Seit da, wo du 15 gewesen bist. Also das ist einfach so meine Wahrnehmung. Vielleicht ist das subjektiv.
Wahrscheinlich ist das immer noch gleich. Ja. Oder noch mehr. Ja, ist wahrscheinlich schon mehr.
Aber sind wir denn auf einem guten Weg? Jetzt geht es ein bisschen...
Sind wir jetzt ein bisschen depressiv,
meinst du? Ja. Nein, ich find mehr so, ja. sind wir denn, wenn du sagst, eben so Vorbilder hat es vielleicht mehr als früher, und gleich auf der anderen Seite sind Sachen, wo immer noch gleich sind oder noch schlimmer geworden sind. Also was müsste denn passieren, dass junge Frauen gestärkter junge erwachsene Frauen werden?
Also ich glaube, es hat sich schon viel verändert, aber heute habe ich eine Zahl gelesen auf Orzen, die mich wieder verschreckt hat. Also bei dem Fortschritt, den wir jetzt haben, geht es noch 131 Jahre, bis wir wirklich gleichberechtigt sind. Das ist also brutal lang. Also den erleben wir da alle, die jetzt da sind, nie. 131 Jahre. Und ich glaube, das ist schon so etwas, wir gaukeln den Frauen heute vor, wir sind gleichberechtigt. Und wenn ich das mal sage, habe ich immer ein bisschen Angst, dass ich so quasi eine ältere Frau bin, die jetzt das sagt, oder? Und die Jungen finden das gar nicht mehr. Aber ich glaube wirklich, dass Gleichberechtigung tatsächlich noch nicht da ist. Also in meinem Berufsalltag erlebe ich es nicht so. Ich erlebe es auf der Strasse nicht so. Also ich erlebe es einfach im Leben immer noch nicht so. Also mein Mann und ich sind Hausbesitzer. Einfach Besitzerinnen und Besitzer. Einfach als Beispiel. Aber die Rechnungen gehen immer noch ein. Nicht an uns beide. Und da finde ich, also da kann man jetzt sagen, das ist ein kleines Loch.
Beispiel, aber ja.
Das ist ein kleines Loch, aber dass wir Frauen auch Besitz haben, da ist einfach eine Realität, oder? Und da wird so wie ausklammert. Und sie sagen, ja, wir können das nicht, weil irgendwie, das doch auch nicht. Ich habe natürlich reklamiert und habe gesagt, ich zahle die Rechnung nicht. Und dann haben sie an meinem, also statt dahin haben sie dann an mich geschickt. Und das ist ja dasselbe in Grün, oder? Habe ich gefunden, das geht auch nicht. Also, das ist nicht die Lösung, ja.
Machst du heute immer noch so Erfahrungen auch im Berufsalltag? Dass du mehr musst kämpfen oder anders musst kämpfen als...
Nein, ich glaube, das mache ich jetzt schon nicht mehr. Das mache ich, glaube ich, schon nicht mehr. Ich glaube, ich habe ein grosses Selbstverständnis als Berufsfrau, ja. Darum passiert mir das, glaube ich, nicht mehr so, ja.
Sonst im Alltag? Abgesehen von den Rechnungen?
Ich müsste länger nachdenken, ich kann es jetzt nicht gerade
zusagen. Das ist eine schwierige Frage, ja. Okay. Jetzt kommt die Tochter, die noch einen Input gibt.
Ja, das
wird
im Konflikt viel mehr
angeschaut. Ah, genau. Wenn jetzt Konflikt, zum Beispiel Konflikte sind, oder, wo man vielleicht irgendwie hat mit Menschen und so, dann ist man als Frau eher Zielscheibe, wie die Männer. So, glaube ich, ja.
Also meinst du, wenn du laut wirst? Oder wenn du...
Nein, ist gleich. Das ist jetzt ein Titel. Das tun wir jetzt auch nicht vertiefen. Gut.
Ich finde es schön, dass wir das Thema, wenn du auch noch Tag von der Frau ist, heute noch angeschnitten haben und auch eben deine Meinung dazu gehört haben. Ich glaube, es ist sehr aktuell. Immer noch. Und ich glaube wirklich, dass man da, dass es gut ist, wenn man da auch wieder mal sagt.
Dann nehme ich jetzt eben wirklich von dir, ich würde jetzt nicht Journalistin sein, aber dann nehme ich jetzt von dir Wunder. 20 Jahre.
aber dann nehme ich Wunder.
20 Jahre drinnen in uns ja jetzt. Wie erlebst du es denn du? Hast du das Gefühl, du bist gleichberechtigt?
Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich glaube, nachher trinken wir dann ein Glas Wein miteinander und dann es noch ein bisschen ausdiskutieren. Nein, ich glaube, es ist wirklich nicht mehr so schlimm, wie es vielleicht jetzt meine Eltern erlebt haben. Ich glaube, da hat sich schon wirklich vieles verändert und ich finde auch, dass es Vorbilder hat und dass es mehr Frauen hat und dass man auch mehr darauf achtet, halt, dass Frauen eben in der Öffentlichkeit eher sichtbar werden. Als Beispiel auf der Redaktion, dass man wirklich mehr schaut, dass es ausgeglichen ist. Aber tatsächlich ist wirklich immer noch so, dass man Frauen mehr muss suchen als Männer, wie du vorher gesagt hast. Und ich glaube, es gibt schon Situationen, wo man muss immer noch vielleicht ein bisschen mehr kämpfen. Aber da, es geht jetzt nicht um mich, es geht um dich.
Ja, das war jetzt eben gerade mein letzter Wutbürgerinnen-Kommentar bei einem so einem FDPler, der irgendwie gefunden hat, also es gäbe zu wenig engagierte Frauen in der FDP, die ich gefunden habe, also du mit deinem Tunnelblick, wo schaust denn du an, oder? Genau.
Hat er da Reto geschrieben?
Ja, er hat mich dann gebeten, darum ich soll es ausführen. Er sei offen für eine Horizonterweiterung. Und ich bin versucht, ihm zurückzuschreiben, aufgrund von seinem Post, habe ich nicht das Gefühl, dass man seinen Horizont erweitern könne. Aber habe ihm dann nicht geschrieben.
Aber sehr nett, jawohl. Ich glaube, wir lassen sie so stehen. Und trinken noch miteinander am Apéro ein Gläschen Wein. Und dann tun wir noch fertig diskutieren. Ich danke dir ganz herzlich, dass du doch zugesagt hast, dass du dich überwunden hast. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm gewesen.
Nein, es hat sich in Grenzen gehalten. Es ist, zwischen dir ist ein bisschen nein, aber es war gut gewesen.
Ja. Charmant, sehr charmant.
Das ist wirklich... Nein, du hast es super gemacht.
Nein, Sabrina, da geht es jetzt nicht. Da geht es jetzt nicht. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mein erster Gast gewesen bist heute Abend. Und ich danke euch allen, dass ihr hierher gekommen seid, live hier zum Zuhören. Ich danke dir zuhause, dass du irgendwo unterwegs zuhörst. Bertha und Gamma, die nächste Podcast-Aufnahme ist am 4. April. Dann läuft es ein bisschen anders. Dann gibt es zwei Gespräche nacheinander, eins am 7. und eins am 8. Also ihr seid dann herzlich eingeladen, um entweder live dabei sein oder dann wieder ein bisschen später einschalten. Das Ziel ist, dass wir ab April alle zwei Wochen eine Folge veröffentlichen. Wenn und wo genau das die Aufnahme ist und was für Gäste wir haben, das immer auf berta-gamma.ch veröffentlichen. Also könnt ihr dort gerne schauen. Ich freue mich.
Darf ich schon mal Vorschläge machen, wer wir alles können?
Beim Glas Wein nachher.
Okay.
Ist gut.
Lisa Vinzenz und Jenny Heb.
Ja, beim Glas Wein. Das ist jetzt die hartnäckige Journalistin. Genau, aber ich danke euch ganz herzlich. Ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet oder wieder vorbeikommt. Danke vielmals, sind ihr da gewesen. Danke vielmals, bist du mein Gast.
Danke vielmals. Danke.
Berta und Gamma, der Podcast vom Verein Helvetia spricht. Ermöglicht dank der Lotteriefonds Thurgau St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden, dank der Ernst-Göhner-Stiftung und dem gemeinnützigen Frauenverein St. Gallen. Ein Dank geht auch an die Dr. Fritz-Steiger-Stiftung für Kulturbildung und Wissenschaft, die Steineck-Stiftung, die Metrom-Stiftung, die Ortsbürgergemeinde St. Gallen und die TW-Stiftung zugunsten von kulturellen und sozialen Institutionen. Danke vielmals. Uns gibt es in 2 Wochen wieder, überall wo es Podcasts gibt oder auf berta-gamma.ch. Dort findest du auch alle Gesprächsdaten zum Live dabei sein in einer Aufzeichnung.